Das ist eine würdelose Politik.
Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Lassen das nicht durchgehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat.
Manchmal sind die Gemüter beim Stupa sehr aufgeheizt.
Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen
zu werden. Ich habe eben gesagt, dass ich mich schon 2011 um die sozialrechte Bodennutzung gekümmert habe.
Das hat noch kein Unternehmen.
Und auch Ihre Fraktion sie nicht einführen.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Köln Campus. Blickwechsel.
Schön, die Studierenden möglichst früh fit machen für die Wirtschaft, bla bla bla. Könnte ich kotzen, wenn ich das höre.
We had to leave these problems in order to live in safe life.
Que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad.
Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Ask what you can do for your country.
Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Blickwechsel, das Magazin für Politik und Gesellschaft. Auf Köln Campus.
Es ist Freitagabend. Schönen guten Abend da draußen. Ihr habt eingeschaltet hier auf der 100,0. Zwei Stunden Politik und Gesellschaft. Ja, und bei uns die Themen heute sind das besetzte Haus Zöpi 290 auf der Zöpicher Straße 290. Da haben wir Studiogäste, mit denen wir gleich sprechen werden. Da gibt es nämlich ganz aktuelle Entwicklungen, das sogenannte Sorgenhaus auf der Zöpicher Straße. Außerdem ist Stadtentwicklung auch ein weiteres Thema bei uns, und zwar in Ehrenfeld. Karl Langemann berichtet uns da über die geplanten Veränderungen im Stadtteil Köln-Ehrenfeld. Wir können natürlich nicht an diesem Tag ganz ohne internationale Politik auskommen. Das heißt, Großbritannien wird auch ein Thema bei uns sein. Der Brexit kommt und wir sprechen über die Entscheidung der Briten und mögliche Folgen. Außerdem ein kleiner Rückblick. Wer war eigentlich Fritz Bauer? Der Jurist und Generalstaatsanwalt hat in den 60er Jahren für viel Furore in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland gesorgt. Wir blicken auf seine Geschichte zurück. Außerdem, Judith Butler war zu Gast in Köln, die renommierte Professorin für Gender Studies aus den USA von der kalifornischen Berkeley University. Die war letzte Woche hier in Köln. Da haben wir auch etwas für euch vorbereitet. Am Mikrofon ist für euch heute Abend Max Heck. Ihr hört Köln Campus Blickwechsel. Junior Boys mit Over It. Ihr hört Köln Campus Blickwechsel. Raus aus dem besetzten Haus auf der Zöpicher Straße müssen die Bewohner und Aktivisten. Aber das Gute ist, sie gehen freiwillig und erfolgreich. Nach 7 Monaten Besetzung ist der Mietvertrag für Zöpi 290 unterschrieben und damit der Leerstand dort bekämpft. Auch Sarah und David, die hier bei mir im Studio sind, hallo zusammen. Oh, mal eure Mikros anmachen. So. Auch Sarah und David haben sich mit den Bewohnern dort engagiert und sind jetzt hier bei uns bei Blickwechsel. Und ihr seid selber Aktivisten. Ihr habt euch dafür beschäftigt. Mal eine kurze Zusammenfassung von euch. Warum wurde das Haus auf der Zöpicher Straße mit der Hausnummer 290 besetzt?
Tatsächlich muss ich dafür ein bisschen ausholen. Wir haben, wie einige von euch bestimmt mitbekommen haben, bereits letztes Jahr im September ein Haus im Karthäuserwall 14 in der Kölner Südstadt besetzt. Dort wurde eine Familie rausgeschmissen, um luxussanierte Eigentumswohnungen herzustellen. Eine Familie, die über 20 Jahre dort gewohnt hat. Aus einer spontanen Geschichte ist so eine Art Mini-Bewegung entstanden. Wir haben das Gebäude besetzt, wurden dann aber letztendlich geräumt und haben uns überlegt, es muss mehr solcher Besetzungen stattfinden, und sind dann durch Menschen aus der Nachbarschaft der beiden Häuser Stelzmannstraße 2a und Zöpicher Straße 290 auf diesen Leerstand aufmerksam geworden. Der ist seit über 10 Jahren da.
Das heißt, das Haus, das steht dort leer. Das heißt, es war nicht vorher besetzt, wie jetzt bei dem anderen Fall, wo Leute dann sozusagen aus den Wohnungen rausgedrängt worden sind, sondern es stand leer. Und das habt ihr dann sozusagen als Möglichkeit gesehen, dieses Haus zu besetzen, um auf den Umstand aufmerksam zu machen, dass es einfach nur so da rumsteht.
Richtig. Es steht seit 10 Jahren leer. Letzten Sommer hatte schon eine Bürgerinitiative aus dem Stadtteil eine Probebesetzung durchgeführt. Ihnen wurden Versprechungen gemacht von Seiten des Hauseigentümers bzw. des Verwalters, die natürlich nicht umgesetzt wurden. Und wir haben dann jetzt uns mal gedacht, wir machen jetzt mal Nägel mit Köpfen, besetzen das Haus mit einer ganz konkreten Zielsetzung. Wir haben in Köln eine eklatante Wohnungsnot. Studierende können davon ein Lied singen. Wir haben nicht genug, so wie ich das mal gehört habe, fehlt in Köln für 40.000 Menschen sozialer Wohnungsbau. 40.000 Menschen hätten ein Anrecht auf Sozialwohnungen, haben sie aber nicht. Dazu kommt natürlich die Situation mit den Geflüchteten in der Stadt, die auch lieber als in Zelten und Turnhallen in anständigen, menschenwürdigen Wohnungen leben möchten.
Und da ist natürlich so ein Haus in Sülz in einer guten Lage, was seit 10 Jahren leer steht, ganz schön ärgerlich, weil da gibt es viele Wohnungen, die genutzt werden könnten. Jetzt ist mal erstmal so meine Frage, wie geht man denn so praktisch vor, wenn man irgendwie so ein Haus besetzen will? David?
Dazu kann ehrlich gesagt auch die Sarah eigentlich mehr erzählen, da ich bei der konkreten Besetzung, also bei dem Tag der Besetzung noch nicht dabei war. Ich bin quasi als Nachbar dazugestoßen. Mhm. Also ich bin durch die Existenz des Hauses darauf aufmerksam geworden und ist mein Interesse geweckt worden und dann habe ich angefangen, mich da zu engagieren. Deswegen, wie das Haus, wie man da konkret vorgeht, wenn man ein Haus besetzt, Sarah, kannst du da mehr zu sagen?
Nun ja, also ich war bei der konkreten Besetzung auch nicht dabei. Und ich glaube, das ist hier auch gar nicht relevant. Also es gibt Möglichkeiten und Wege, in Häuser reinzukommen. Ich glaube, da kann sich jeder ein Bild dazu machen, wie das funktioniert. Es gab eine lange Vorbereitung. Über mehrere Monate haben sich verschiedene Menschen auf diese Besetzung vorbereitet. Es gab verschiedene Gruppen, die da verschiedene Aufgaben übernommen haben und waren dann erstmal drin. Und das ist für mich dann auch das Interessante. Also was passiert dann, wenn Menschen drin sind?
Jetzt ist aber dann die Frage, warum überhaupt dieser Schritt notwendig war? Warum wurde das Haus nicht vorher vermietet? Warum wurde nicht vorher sind da Wohnungen für Leute frei geworden? Die Stadt hat sich ja auch für das Haus interessiert im Vorfeld schon. Gab es da Schwierigkeiten, an den Vermieter ranzukommen?
Tatsächlich auch das. Das ist eine sehr komplizierte Eigentumssituation da auch in dem Haus. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier alles aufdröseln würden, es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wäre auch nicht so interessant.
Versuche es vielleicht kurz zusammenzufassen.
Also es gibt einen Eigentümer, es gibt einen Verwalter. Die Kommunikation ist da schwierig zwischen diesen Parteien. Letzten Endes lag wohl das Heft des Handelns eigentlich beim Verwalter. Warum das nicht passiert ist, dass in so einer Lage nicht vermietet wurde, ist auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten erstmal unverständlich. Da müsste sich jetzt aber der Verwalter zu äußern. Das kann ich hier so nicht beantworten.
Beziehungsweise Herr Ludwig vom Amt für Wohnungswesen in Köln, der Leiter der Stelle, der heute auch bei unserer Pressekonferenz mit am Start war und ganz klar erzählt hat, dass er seit 10 Jahren versucht, an dieses Objekt heranzukommen, mit Bußgeldandrohung an Eigentümer bzw. Verwalter und da einfach nicht weiterkam. Also es gibt tatsächlich Regelungen hier in Köln, die Wohnungsleerstand verbieten, ne? Also Wohnungen müssen auch vermietet werden, weil wir Wohnungsnot haben. Mhm. Und das ist lange Zeit nicht passiert. Da waren ihnen die Hände gebunden. Und durch unsere Besetzung wurde plötzlich ein neuer Weg freigemacht, den es vorher so nicht gab. Also Herr Ludwig hat heute auf der Pressekonferenz auch gesagt, ja, das war der effektivere Weg. Und das zeigt ganz klar, Besetzungen lohnen sich. Und sie sind auch richtig.
Auf der einen Seite natürlich in Ordnung, dass jemand, dem ein Haus gehört, dass es nicht so einfach ist, dem jetzt irgendwie dieses Haus sozusagen streitig zu machen. Aber auf der anderen Seite natürlich ein Problem jetzt in dem Fall, weil es so lange leer stand. Wie war dann der Prozess, nachdem ihr dort eingezogen oder nachdem dieses Haus besetzt wurde? Wie lange hat es dann im Endeffekt gedauert bis zu diesem Punkt heute, dass ihr jetzt sagen könnt, wir wissen jetzt ungefähr, wie es aussieht, wie es jetzt mit dem Haus weitergehen kann?
Puh. Also ich würde sagen, dass das Ziel, das jetzt erreicht wurde, das war eigentlich schon sehr, sehr lange ins Auge gefasst und auch schon sehr lange eigentlich ziemlich konkret greifbar. Also wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, würde ich sagen, so ungefähr seit 2-3 Monaten gibt es eigentlich schon die Gewissheit, dass es darauf hinauslaufen würde. Letztlich haben sich dann vor allen Dingen die Verhandlungen zwischen Stadt und Verwalter doch noch was hingezogen. Woran das da dann konkret gehapert hat, können wir auch nicht beantworten. Aber es war eigentlich relativ bald klar, dass wir nicht geräumt werden würden, dass die Stadt dem Ganzen eigentlich ganz positiv gegenübersteht, oder vielleicht sollte man vielleicht eher sagen, dass das Wohnungsamt, und dass der Verwalter letztlich auch dazu gezwungen ist, auch einzulenken und da eine Lösung zu finden, mit der er selber, na, ich sag mal, mit heiler Haut noch aus der Sache rauskommt.
Das heißt, die Monate der Hausbesetzung an sich sind friedlich verlaufen. Ihr hattet da jetzt keine Probleme irgendwie, dass da ständig irgendwie euch eine Räumung angedroht worden ist oder so, oder dass ihr da in Konflikt zum Beispiel mit der Polizei oder so oder mit dem Ordnungsamt gekommen seid?
Naja, tatsächlich am ersten Tag der Besetzung ist eine Hundertschaft aufgefahren, die uns auch gewaltsam räumen wollte, aufgrund geschickter Verhandlungsfähigkeiten von Einzelnen aus unseren Reihen konnte das abgewendet werden. Und ab da wurde aber recht klar, dass die Polizei kein Interesse hat, uns zu räumen. Also wir haben es natürlich auch bei der Polizei mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren zu tun, genauso wie bei der Stadt, ne? Aber durch die besondere Situation, die diesem Haus geschaffen war, gab es da eigentlich kein politisches Interesse, uns da mit Gewalt rauszuschmeißen. Ob das bei allen Besetzungen in Zukunft so sein wird, das ist fraglich. Mhm. Und dass es bei vergangenen Besetzungen nicht so war, ist klar.
Also ist natürlich die Frage, ob man das jetzt generell anwenden kann, ob so eine Hausbesetzung auf so einen leerstehenden Wohnraum zum Beispiel ein wirksames Mittel ist, um darauf aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen. Wie ist eure Einschätzung da?
Naja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass das Hausbesetzungen notwendig und richtig sind. Wir haben eine Situation, dass der Prozess, der gemeinhin als Gentrifizierung bezeichnet wird, dazu führt, dass ärmere Bevölkerungsschichten aus Städten verdrängt werden.
Das heißt, dass Bezirke, die eigentlich einen anderen, sagen wir mal, Mieterstandard haben, aufgewertet werden und dann die Mieten immer höher werden und die Leute ausziehen müssen.
Ja, das ist ja kein Prozess, der von selbst passiert. Da steht ja politisches Kalkül dahinter. Das muss ja zugelassen werden. Und das ist ein Prozess, den wir bekämpfen wollen. Und das ist auch nicht nur ein Prozess, der in Köln passiert. Der ist global zu beobachten. Wenn man sich anguckt, die Wohnungssituation in London oder in Madrid oder in San Francisco, überall haben wir es mit einer Situation zu tun, dass Menschen es sich nicht mehr leisten können, innerstädtisch zu wohnen. Sie werden vertrieben. Häuser werden als Spekulationsobjekte genutzt. Teilweise stehen sie auch leer, wie wir jetzt hier im Rheinhafen sehen können. In London ist es ja gang und gäbe. Und du hast eben in deiner Einleitung auch vom Brexit gesprochen, ne? Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, dass diese Form von Vertreibung, von bewusster Verarmung, Degradierung von ganzer Bevölkerungsteile, soziale Spannung erzeugt, die letztendlich auch auf den Rücken von einzelnen Minoritäten oder gesellschaftlichen Gruppen ausgetragen werden, wie jetzt aktuell auf dem Rücken der Geflüchteten oder auf dem Rücken von Wohnungslosen und so weiter und so fort. Und unser Ziel, es ist nicht nur diesen Vertreibungsprozess effektiv aufzuhalten, sondern auch einen politischen Kontext und einen sozialen Raum zu erschaffen, in dem Menschen zusammenleben können. Es ist nicht immer einfach. Es ist ganz häufig mit Konflikten verbunden, ganz klar.
Genau, was ich auch dazu noch, natürlich ist es kein natürlicher Prozess, es ist im Endeffekt ein geschaffener Prozess, um eine gewachsene Bevölkerung in einem Bezirk zum Beispiel zu verändern und künstlich ein Reichenviertel zum Beispiel zu schaffen. Du hast es gerade eben angesprochen mit den Geflüchteten, ist ein guter Punkt, denn die Entwicklung, die sozusagen heute auf der Pressekonferenz, die ihr heute habt verlauten lassen, ist, dass dieses Haus jetzt tatsächlich genutzt werden kann. Und zwar sollen dort, wenn ich es richtig verstanden habe, geflüchtete Familien einziehen können.
Mhm. Richtig, also das trifft für die Zülpicher Straße 290 zu. Das war auch von Anfang an eigentlich der erklärte Wille der Besetzung, dass die Zülpicher Straße einer solchen Nutzung zugeführt werden sollte. Und das war auch immer das Interesse der Stadt. Letztlich ist man da sehr schnell auf einer Linie gewesen. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel dazu beigetragen, dass diese Besetzung letztlich auch, man kann schon sagen, entspannt abgelaufen ist.
Mhm.
Und es sind aber ja zwei Häuser tatsächlich besetzt worden. Und,
genau, es gibt noch das zweite Haus, direkt um die Ecke sozusagen. Mhm. Und das wird dann für die Aktivisten und für die Besetzer zum Teil als Möglichkeit, als Wohnraum.
Richtig. Genau. Da hat sich jetzt ein Verein gegründet, der am Montag den Vertrag mit der Stadt unterschreiben möchte und dort einziehen wird. Es wird ein linkes Wohnprojekt, ein selbstverwaltetes Haus. Und ganz wichtig sind auch die Ladenlokale, die es unten gibt. Dort möchten wir, wie wir das bisher die ganze Zeit schon gemacht haben, ein Nachbarschaftszentrum, eine Art Social Center einrichten. Es gibt jetzt schon den sehr beliebten Umsonstladen. Nachbarschaftsgruppen treffen sich dort regelmäßig und genau das möchten wir fortführen.
Also, wie man in Zukunft in Städten auch gegen Dinge wie Gentrifizierung, gegen Prozesse, gegen leerstehende Wohnräume und für günstige und für erschwingliche Wohnkonzepte einstehen kann, ist zum Beispiel ein Haus zu besetzen. Dafür habe ich mit Sarah und David vom Projekt Zirpi 290 gesprochen. Das Haus an der Zirpicher Straße mit der Hausnummer 290 ist jetzt zurückgegangen in den Besitz der Stadt und wird als Wohnraum für Geflüchtete genutzt. Noch abschließende Worte von eurer Seite, Sarah und David. Vielleicht habt ihr noch Dinge, die ihr zum Beispiel von heute mitgezogen habt, also die ihr rausgezogen habt.
Diese Besetzung zeigt ganz deutlich, dass Veränderung Handarbeit ist, selbst gemacht werden muss. Die Stadt wäre selber da nicht weitergekommen. Und ich glaube auch nicht, dass das Ziel jeder Besetzung sein muss, Mietverträge mit städtischen Verwaltungen auszuhandeln, sondern es geht auch darum, nicht kommerzielle alternative Projekte zu schaffen, die versuchen, andere Formen des Lebens zu ermöglichen, wo Menschen zusammenleben, solidarisch, sich nicht spalten lassen. Mit all den Problemen, die uns jetzt in unserer Gesellschaft bevorstehen, ist das ein gutes Beispiel, dass der Versuch sich lohnt und die Anstrengung sich lohnt.
Das heißt, die Stadt kann nicht immer von alleine tätig werden. Die Bürger selbst müssen auch was dafür tun. Danke, Sarah und David. Und ihr hört Köln Campus Blickwechsel. Doug Paisley mit Radio Girl hier auf Köln Campus. Ihr hört Blickwechsel. Und noch einmal gerade eben zu unserem Beitrag über das besetzte Wohnhaus in der Zöpicher Straße. Dazu müssen wir noch einmal anmerken, dass die Stadt Köln das Haus nicht jetzt besitzt, sondern dass die Stadt Köln das Haus von dem Verwalter des Hauses mietet und für die nächsten 20 Jahre mietet und dann weiter an zum Teil die Aktivisten und den Verein weiter vermietet. So, das habe ich jetzt auch raus. Ihr hört Köln Campus.
Blickwechsel. Politik ohne Sichtschutz.
Junior Kelly mit Blaze hier bei Blickwechsel auf Köln Campus. Köln spricht, und zwar am Aachener Weihe. Jeder kann hier auf die Bühne und seine Meinung präsentieren. Nach dem Motto aus England, die sozusagen eine Speakers Corner. Und dort war Köln Campus Reporterin Lea Pasterkamp vor Ort und hat sich das mal angeschaut.
Der Aachener Weiher. Ein Ort gleich neben der Uni Köln, an dem sich täglich Hunderte von Studenten im Sommer treffen, grillen, Bier trinken und einfach die Zeit genießen. Aber heute sieht es hier ein wenig anders aus. Neben dem Kulturdeck ist ein DJ-Pult aufgebaut. Über ihm hängt eine Girlande aus Papptellern, wo Worte draufstehen wie Sex, Frieden oder Natur. Gleich davor ist eine Bühne, gebaut aus 2-Euro-Paletten zu finden, und auch eine Flagge, wo draufsteht Köln spricht. Das Logo? Ein Mikrofon mit einem Gehirn als Membran. Ein paar Leute haben sich auf den aufgebauten Bierbänken und Stühlen verteilt. Und der DJ spielt entspannte elektronische Musik. Denn heute findet die Speakers Corner statt. Eine Veranstaltung, die von Fabio Guzzo ins Leben gerufen wurde. Was die Speakers Corner genau ist, definiert er so.
Weltoffene Menschen treffen auf kreative Meinungen und versuchen sich ein Weltbild einer aufgeklärten Generation zu bilden.
Um Fabio hat sich inzwischen ein 10-köpfiges Team gebildet, das sich darum kümmert, regelmäßig Speakers Corner stattfinden zu lassen. Insgesamt 3 Veranstaltungen innerhalb von 2 Monaten sind bisher gelaufen. Und das mit großem Erfolg. Die ersten 2 Veranstaltungen zählten ein Publikum mit bis zu 500 Gästen. Jasmin Azad, eine Mitverantwortliche, hat bereits bei der ersten Veranstaltung tolles Feedback erhalten.
Ja, es sind auf jeden Fall schon Leute auch nach der Veranstaltung, nach meiner Rede auf mich zugekommen und haben gesagt, ich finde es toll, was wir hier machen und sie würden es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es einfach sowas wie Köln spricht hier auch nicht so oft gibt.
Denn anders als bei den bekannten Poetry Slams orientiert sich Köln spricht an dem Londoner Vorbild der Speakers Corner. Es soll ein Treffpunkt geschaffen werden, an dem regelmäßig Reden geschwungen werden können. Wie und was erzählt wird, darf jeder selbst entscheiden. Im Anschluss daran können die Zuhörer mit dem Sprecher diskutieren oder sich dem nächsten Vortrag zuwenden. Auch in der Kölner Speakers Corner läuft es so ab. Fabio erklärt, was er sich bei seinem Konzept gedacht hat.
Wir machen das so, dass Leute einfach Dinge ansprechen können, die sie persönlich aufregen in der Gesellschaft. Was findest du schlecht? Was sollte besser gemacht werden? Und vor allen Dingen auch, wie sollte es besser gemacht werden? Wir wollen quasi dazu anregen, einfach sich mit Dingen auseinanderzusetzen und für sich zu realisieren, dass jeder politisch ist, ob er das möchte oder nicht. Und sich überlegen, wie kann man quasi real politisch etwas verändern?
Und auch das Ziel ist für das Veranstaltungsteam mit und um Fabio ziemlich klar.
Wir wollen eine Art Gemeinschaft erzeugen, die für sich sagt, okay, wir wollen eine real-humanistische gesellschaftliche Vorangehensweise.
Neben den Vorträgen werden die Zuhörer auch mit Live-Musik unterhalten. Für die Zukunft ist aber ein weitaus interaktiveres Programm geplant. Fabio und sein Team wollen ein wenig mehr die künstlerische Schiene fahren und Live-Performances bieten, die sowohl aus dem Theaterbereich als auch aus dem musikalischen Bereich kommen sollen. Daneben sind beispielsweise auch malerische Darstellungen einer positiven Gesellschaft nicht ausgeschlossen. Die erweiterte Bandbreite soll den Leuten zeigen, dass es sich bei der Speakers Corner nicht um eine rein politische Veranstaltung handelt, sondern eben auch um eine künstlerisch-kreative.
Die Speakers Corner hier in Köln am Aachener Weiher. Das war meine Kollegin Lea Pasterkamp. Ihr hört Köln Campus. Blick weg. Andrea Triana mit Gold hier auf Köln Campus bei Blickwechsel. Es ist 7 Uhr und damit beginnt die zweite Stunde unserer Sendung. Wir haben noch einige Themen für euch an diesem Abend. Wir sprechen unter anderem gleich über Fritz Bauer, wer das eigentlich war. Der Jurist und Generalstaatsanwalt, der in den 60er Jahren hier in Deutschland der Nachkriegszeit für einiges an Furore gesorgt hat. Außerdem geht es bei uns um Judith Butler. Die war letzte Woche hier bei uns in Köln im Rahmen der Albertus-Magnus-Professur zu Gast. Und außerdem geht es noch um Weiteres. Und zwar sprechen wir über den Brexit. Die Briten wollen raus aus der EU. Dazu befrage ich meinen Kollegen Julian Schmidt-Ferrand, was das für Auswirkungen auf die EU, vielleicht auch auf Deutschland und auch was es für die Briten heißt. Ihr hört Köln Campus, Blickwechsel. Die Foals mit Birch Tree hier bei Blickwechsel auf Köln Campus. Wenn ich mein Arbeitszimmer verlasse, betrete ich Feindesland. Das sagte Fritz Bauer einst. Der Jurist und Generalstaatsanwalt wurde am 16. Juli 1903 geboren als Sohn jüdischer Eltern in Stuttgart. Er wurde mit 27 jüngster Amtsrichter in Stuttgart. Als jüdischer Staatsanwalt mit SPD-Parteibuch und dazu noch der linken Bewegung in Stuttgart zugehörig, verkörpert Fritz Bauer alles, was die Nazis ablehnen und fürchten. Mit der Machtübernahme 1933 wird Bauer sozusagen direkt festgenommen und aus seinem Büro im Gericht abgeführt. Seine Kollegen schauen dabei tatenlos zu. Diese Tatenlosigkeit trifft ihn und lässt ihn sein Leben lang nicht los. Es folgen 3 Monate im Konzentrationslager von Stuttgart, wo Gewalt und Misshandlung der Inhaftierten auf der Tagesordnung stehen. Die deutsche Justiz, wir springen ein wenig weiter, Ende des Zweiten Weltkriegs, hat das Ende des Weltkriegs ziemlich schonungslos überstanden. Die Nazi-Herrschaft ist vorbei und ohne große Änderung sind Richter und Staatsanwälte, die im Nazi-Apparat beschäftigt waren, einfach im Amt geblieben. Nach seiner Zeit im Arbeitslager geht Bauer ins Exil. Im Jahr 1943 flieht er nach einem Aufenthalt in Dänemark ins neutrale Schweden und dort schließt er sich den Sozialdemokraten an, unter anderem auch Willy Brandt. Bis zum Kriegsende bleibt Fritz Bauer mit seiner Familie in Stockholm. Doch als alles vorbei ist und als der Krieg vorbei ist, folgt für Bauer eine schwere Zeit. Die US-amerikanischen Besatzer lehnen ihn als Juristen ab. Sie denken, Bauer sei ein jüdischer Richter, der aufgrund der Nazi-Terrorherrschaft auf Rache aus ist. 4 weitere Jahre lebt Fritz Bauer im Exil, bevor er als Richter nach Braunschweig zurückkehrt. Dort wird er nach kurzer Zeit zum Generalstaatsanwalt berufen. Der Aufschwung in den 50er Jahren wird von vielen Deutschen als angenehme Abwechslung aufgenommen. Die Altlasten des Krieges werden als Belastung wahrgenommen und keiner will darüber sprechen. Doch Fritz Bauer schon. Er strebt die Verfolgung und Richtigstellung des Unrechtsstaates, der Nazi-Diktatur und seiner Mittäter an. Er sagt:
In der heutigen Justiz rechtsschöpferisch mit dem Unrechtsstaat fertig zu werden.
1956 geht Fritz Bauer nach Frankfurt. Als Generalstaatsanwalt sieht er sich nun in der Position, seinen größten juristischen Erfolg einzuleiten, die Auschwitz-Prozesse. In den 60er Jahren kommt es zu 3 großen Prozessen gegen Beteiligte, die an der Mordmaschinerie Auschwitz-Birkenau beteiligt waren. Unter anderem der Adjutant des Lagerkommandanten Robert Mulka.
Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern
gefahren. Davon bekam ich keine Kenntnis.
Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren?
Nein, man fragte mich nicht danach.
Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen?
Nein!
Der Mann, der sein Büro direkt gegenüber der Gaskammer und dem Verbrennungsofen im Lager Auschwitz-Birkenau hatte. Fritz Bauer hält sich während der Prozesse im Hintergrund und überlässt es jungen Strafverfolgern, die nichts mit dem juristischen System zu Zeiten der Nazi-Zeit zu tun haben. Trotzdem erhalten er und seine Mitarbeiter viele Anfeindungen in dieser Zeit, auch aus eigenen Reihen. Die Mitarbeiter müssen teilweise sogar zum Markt gehen, um dort die Fernschreiber zu benutzen, weil sie fürchten, dass die Polizei ihre Arbeit manipulieren würde. Trotzdem erhalten diese nach wie vor auch Zuspruch aus der Bevölkerung, unter anderem aus der Jugend. Zum ersten Mal kommen Ereignisse ans Licht, die in den Vernichtungslagern stattgefunden haben. Seine Vision gilt vor allem für junge Leute.
Ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte.
Doch die Zeit der Aufklärung und Aufarbeitung erlebt Bauer nicht mehr. Am 1. Juli 1968 wird er tot in seiner Badewanne aufgefunden. Er stirbt an Herzversagen und zu Anfang wird sogar über Mord oder Selbstmord spekuliert. Doch die Gerichtsmediziner stellen fest, dass Bauer bereits seit Jahren sehr krank war und an einem sehr schwachen Herzen litt. Der Wandel in Deutschland hält auch darüber hinaus an und sein Tod bestärkt unter anderem die 68er. Heute, an diesem Tag, am 1. Juli 1968, ist Fritz Bauer verstorben. Wir haben an ihn erinnert. Every time I die. Hier auf Köln Campus Blickwechsel mit Eldorado. Und hier in Köln steht ja der CSD, der Christopher Street Day, am Sonntag an und wir feiern deshalb hier bei Köln Campus die ganze Woche schon die CSD-Themenwoche rund um Sexualität und Gleichberechtigung. Und da können wir uns bei Blickwechsel natürlich auch nicht rausziehen. Und deshalb sprechen wir jetzt über Judith Butler und Gender Studies. Doch warum gerade über Judith Butler? Jedes Jahr wird an die Uni Köln eine Persönlichkeit mit internationaler Geltung eingeladen. Anders ist die Albertus-Magnus-Professur, die im Gedenken an den mittelalterlichen Universalgelehrten Albertus Magnus eingerichtet wurde. Die Uni Köln kann so auf Besuche wie die von Michael Tomasello oder auch Noam Chomsky zurückblicken. Und am 20. Juni war keine geringere als Judith Butler hier an der Uni. Butler zählt zu den einflussreichsten Theoretikerinnen im Bereich der Feminismus- und Genderforschung. Aber auch politisch hat sie für einiges an Furore gesorgt. Köln Campus-Reporterin Marlene Drexler war ebenfalls zu Gast und berichtet von der Vorlesung über Verletzlichkeit und Widerstand Neudenken.
Die Aula der Universität zu Köln ist bis auf den allerletzten Platz gefüllt. So proppenvoll habe ich den Raum noch nie gesehen. Das Publikum wartet auf Judith Butler, die berühmte amerikanische Philosophin. Nach einleitenden Worten betritt die kleine, zierliche Frau die Bühne. Sie trägt schlichte, schwarze, unaufgeregte Kleidung. Als sie anfängt zu sprechen, fängt mich ihre Sympathie sofort ein. Und ich meine zu merken, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht.
Toll! Sie ist sehr down to earth, haben wir gerade gesagt.
Butler ist die diesjährige Preisträgerin der Albertus-Magnus-Professur. Der Titel der Veranstaltung ist Verletzlichkeit und Widerstand neu denken. Butler beschreibt Verletzlichkeit als ständigen Bestandteil unseres sozialen Lebens. Die Verletzlichkeitspotenziale einzelner Menschen sind natürlich nicht gleich. So ist das Angriffspotenzial auf zum Beispiel Frauen, Männer, Hetero- oder Homosexuelle unterschiedlich. Verletzlichkeit wird durch Versammlungsakte gesteigert. Das auf der Straße sein kann deshalb auch Angst hervorrufen. Die Norm der Verletzlichkeit wirkt aber genau an dem Punkt fruchtbar. Sie fördert Widerstand. Widerstand wird aus prekären Situationen herausgeboren. Aus dieser Verletzlichkeit heraus gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen prekäre Verhältnisse. Das bedeutet also, dass die Verletzlichkeit auch als eine Kraft der Mobilisierung gesehen werden kann. Nicht als Schwäche, sondern auch als Empowerment. Hieraus wächst Butlers These, dass Verletzlichkeit und Widerstand keine Gegensätze sind und dass der Widerstand gegen die Verletzlichkeit abgebaut werden muss, um wiederum Widerstand aufzubauen. Politischer Widerstand ist also geradezu auf die Mobilisierung von Verletzlichkeit angewiesen. Nach einer angeregten Diskussion ist die Veranstaltung vorbei. So, jetzt schnell das Mikrofon unter eure Rüffel. Wie hat es euch gefallen?
Also für mich hat es auf jeden Fall den Verlässlichkeitsbegriff für mich persönlich verändert. Und wo wir über die Praxis sprechen, es beeinflusst mich schon insofern, dass ich Verlässlichkeit und auch zugeben zu können, dass man angreifbar ist, auch als Empowerment zu benutzen. Es ist halt ein Schritt, den ich bisher noch nicht so gesehen habe.
Ihre Theorien sind alle sehr überspitzt, aber das soll ja eigentlich nur dazu dienen, dass man die irgendwie versucht, theoretisch anzuwenden.
Ja, die Interdependenzen. Dass wir zusammenhängen mit ganz vielen anderen Sachen. Diskursen auch mal mit Körpern. Björn ist auch Teil von mir, von meiner Individualität.
Ich fand es sehr schön, den Begriff der Verletzlichkeit, wie sie den beschrieben hat, einfach aus mehreren Perspektiven zu sehen, außer aus der feministischen Sicht, aber auch aus der Sicht des Genders. Und da finde ich, hat sie den in den richtigen Kontext gebracht. Und das ist echt was, worüber man nachdenken könnte.
Wo ich nie so drüber nachgedacht hatte, über diese Dialektik von Verletzlichkeit und Widerstand. Das hat sie, finde ich, sehr schön ausgearbeitet. Dass im Grunde, obwohl die so gegensätzlich sind, die Begriffe, dass sie doch ganz klar doch bezogen werden können und gerade in politischen Situationen durchaus zusammenhängen.
Also ich muss sagen, dass ich das viel auf Heteronormativität bezogen habe, in dem Sinne, was wir jetzt hatten. Dass man halt auch gerade mit dieser Verletzbarkeit nochmal des Patriarchalischen und sowas, dass halt dadurch so ein bisschen auch die Männlichkeit nochmal durch ihre Verneinung der Verletzbarkeit besonders verletzbar ist.
Insgesamt lässt sich festhalten, war der Tenor sehr positiv. Und ich habe viele Diskussionen beobachten können, also zum Denken angeregt hat es auf jeden Fall.
Also nicht nur zum Denken angeregt, sondern auch kontrovers. Teilweise waren die Meinungen der Zuhörer ja relativ gemischt. Also für eine Kontroverse nach der anderen sorgt Judith Butler auf jeden Fall. Ihr wurde auch bereits der Adorno-Preis verliehen, der für besonders herausragende Leistung in puncto Musik, Theater und Philosophie verliehen wird. Sie war letzte Woche vom 20. bis zum 23.06. hier in Köln an der Uni und hat über verschiedene Themen referiert im Zuge der Albertus-Magnus-Professur. Vielen Dank an Marlene Drexler. Und bei uns geht's jetzt weiter mit Lou und Beneath the Concrete. Die Diskussion ist lange überfällig. Es geht um Rape Culture. Viele Mädchen und Frauen werden immer noch beschuldigt, Übergriffe selbst verschuldet zu haben oder es sogar nicht anders gewollt zu haben. Amanda Palmer gehört zu dieser Gruppe leichter Frauen. Sie wurde als Teenagerin vergewaltigt und hat daraufhin ihre erste Abtreibung an sich vornehmen lassen. Später verdiente sie als Stripperin Berlin ihr Geld und ist heute auch auf der musikalischen Bühne gerne nackt. Nicht selten wird ihre eigene Body Positivity als Promiskuität verstanden und dann fehlt nicht mehr viel, bis Frauen, die eigentlichen Opfer, selbst beschuldigt werden. Auf ihrem ersten Album hat Amanda Palmer den Song Oasis veröffentlicht. Oasis erzählt von einer Teenagerin, deren Zustand auf einer Party gegen ihren Willen ausgenutzt wird. Sie ist schutzbedürftig und wird vergewaltigt. Sie lässt das bei der Vergewaltigung entstandene Kind abtreiben. Also durchaus, also der Song kann durchaus autobiografisch verstanden werden. Oasis ist dabei aber ein poppiger Song und macht obendrein noch Spaß, während er dich trotzdem traurig stimmt und ratlos zurücklässt. Amanda Palmer wurde daraufhin vorgeworfen, sie würde Vergewaltigung verharmlosen. Aber nichts verharmlost Vergewaltigung mehr, als sie zu verschweigen und die Opfer als Mitschuldige zu beschuldigen.
Du blickst nicht durch? Politik erklärt. Auf Köln Campus.
The Drums mit Kiss Me Again hier auf Köln Campus bei Blickwechsel. Raus aus der EM, raus aus der EU. Letzte Woche haben die Engländer und Großbritannien entschieden, nicht länger Teil der Europäischen Union sein zu wollen. Mein Kollege Julian Schmidt-Ferrand hat sich mit dem momentanen Durcheinander rund um die Entscheidung mal etwas näher befasst. Julian, wie sieht es denn jetzt aus drüben in England und bei den Engländern?
Ja, also es war tatsächlich ganz, ganz knapp, wie auch zu erwarten. Die Befürworter des Brexits haben nämlich sich mit knapp 52% durchgesetzt und infolgedessen brach auch erstmal der Pfund um 30% ein. Ja, bis jetzt herrscht ein bisschen Chaos, Morian Lanta. Und interessant in Bezug auf die Wahl ist auch die Stimmverteilung der verschiedenen Generationen. Während nämlich ältere Wähler mehrheitlich für den Brexit gestimmt haben, gaben die Jungen ihre Stimme deutlich zugunsten der EU ab.
Ja, allerdings, das war jetzt auch in letzter Zeit zu sehen mit den ganzen Demos und so, die die Jugendlichen da in London zum Teil danach abgehalten haben.
Ja, klar. Aber da muss man auch leider noch dazu sagen, dass von den Wählern zwischen 18 und 24 nur jeder Dritte zur Wahl ging. Und auch regional gab es aber auch ziemliche Unterschiede, wie man mitbekommen hat mit Schottland. Da hat nämlich Schottland mehrheitlich für den EU-Verbleib gestimmt und versucht jetzt alles, um auch Teil noch der Union zu bleiben. Vielleicht gibt es da sogar ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Wer weiß.
Auch in unseren deutschen Medien hat man ja mitbekommen, wie gespalten Großbritannien in der Frage war. Momentan zieht auch die starke Steigerung der rassistischen Straftaten dort aufmerksam auf sich. Wie haben denn jetzt die beiden fast schon verfeindeten Seiten jeweils das Ergebnis aufgenommen?
Ja, auf der einen Seite haben die Brexit-Befürworter das erstmal natürlich gefeiert. Ihrer Meinung nach hat jetzt nämlich das Vereinigte Königreich so einen Teil seiner Souveränität aus Brüssel zurückgeholt. Ja, zum Beispiel jubeln da auch die Fischer in Großbritannien, da sie sich jetzt nicht mehr in Zukunft an irgendwelche EU-Fangquoten da halten müssen. Auf der anderen Seite gab es aber auch kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses einige Stimmen aus dem ehemaligen Brexit-Lager, die ihre Stimme dann im Nachhinein bereut haben. Stichwort Regret. Ja, die EU-Befürworter sind natürlich hingegen ziemlich enttäuscht von der Wahl und zum Teil kritisieren sie auch die niedrige Wahlbeteiligung und dass die Entscheidung viel zu knapp war. In der Online-Petition fordern mittlerweile sogar 4 Millionen Menschen ein zweites Referendum.
Neben den beiden Seiten gibt es aber dann ja auch noch die Europäische Union, die mit Großbritannien ihr drittgrößtes Mitglied verliert. Jeder 10. EU-Bürger tritt nun aus. Was war da die Reaktion der Europäischen Union?
Ja, die Europäische Kommission war natürlich erstmal ziemlich bestürzt und auch besorgt über das Ergebnis, aber auch ziemlich verärgert. Denn der britische Premierminister David Cameron, der hat das Ergebnis als Niederlage seines eigenen Engagements für den EU-Verbleib gewertet und hat angekündigt, zurückzutreten im Herbst. Allerdings hat er nicht das Austrittsverfahren formell in Kraft gesetzt. Und dafür haben dann die führenden EU-Politiker mit Bestürzung reagiert. Sie fordern nämlich, dass die Verhandlungen so schnell wie möglich beginnen sollten und werfen den Brexit-Befürwortern jetzt eine fehlende Planung vor.
Also, dass sie das nicht irgendwie aufschieben und da noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, sondern dass es schnell passiert. Die Aufgabe der wahrscheinlich schwierigen Verhandlungen mit der EU muss jetzt also Camerons Nachfolger übernehmen. Gepaart mit der stark geteilten Bevölkerung klingt das nach einer Menge Chaos, die diejenigen da gerade zukommt. Wie hat sich das Ergebnis denn auf die britische Innenpolitik niedergeschlagen?
Ja, da herrscht auch ein ziemliches Chaos. Einerseits gibt es nämlich bei den konservativen Tories die Lage, dass der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge Camerons, Boris Johnson, gestern erst erklärt hat, dass er das Amt nicht übernehmen möchte. Und als populärster Brexit-Befürworter hatte man in ihm eigentlich schon den nächsten Premierminister gesehen. Ja, aber auch bei der oppositionellen Labour-Partei, da herrscht ein ziemliches Durcheinander. Die deutliche Mehrheit der Abgeordneten Labours hat nämlich ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn das Vertrauen entzogen. Die Kritiker werfen nämlich Corbyn vor, dass er sich zu wenig für einen EU-Verbleib eingesetzt habe.
Wie kann es denn bei einer so unruhigen Lage innerpolitisch und im Land selbst denn mit dem geplanten Austritt weitergehen? Wie sehen da jetzt die nächsten Schritte aus?
Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnte natürlich der oder die Nachfolgerin Camerons schlussendlich dann von der konservativen Partei, also von der Basis, erstmal gewählt werden und die Verhandlungen dann quasi sofort beginnen. Zum Beispiel hat da die momentane Favoritin Theresa May erklärt, dass sie das im Dezember dann starten wollen würde mit den Verhandlungen. Wenn jetzt die innenpolitische Stimmung weiterhin so bleibt oder sich sogar zuspitzt, könnten aber auch Neuwahlen des Parlaments in Frage kommen. Und das wird dann erst recht spannend, weil dann die oppositionelle Partei damit werben würde, dass sie im Falle einer Mehrheit den EU-Austritt einfach verhindern würde. Ja, eine dritte Möglichkeit wäre theoretisch auch die Blockade des Austritts durch das britische Parlament. Da könnte dann das könnte dann zustande kommen, weil die Mehrheit der Abgeordneten für einen EU-Verbleib war. Ja, aber das wird von Experten jetzt eher als unwahrscheinlich angesehen.
Es bleibt also weiterhin aufregend in Großbritannien und ein Ende der unruhigen Lage ist erstmal nicht in Sicht. Möglicherweise können die Briten also sogar letztendlich doch noch Teil der EU bleiben. Wir sind gespannt, was da noch so passieren wird. Aber das Ganze wird ja auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Das war mein Kollege Julian Schmidt-Ferrand mit den Infos zum Brexit.
Blickwechsel. Mehr als eine Sicht auf Politik und Gesellschaft.
Na, Aiden Knight mit You Are Not Here bei Blickwechsel auf Köln Campus. Und wenn ihr vorgestern beim HUM-Festival wart, an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln, dann habt ihr bestimmt auch das grüne Monster und den Ghostbuster gesehen, die durch die Menge gerannt sind. Und das Monster hatte auch einen Namen, TTIP. Hinter der Aktion steckte die Attac Campus Gruppe. Sascha Strobel, Mitglied bei Attac Campus, hat mit meiner Kollegin Pia Behme über Monster, das Freihandelsabkommen und Demos gesprochen.
Sascha, warum ist TTIP bei euch ein grünes Monster?
Ja, TTIP, das grüne Monster. Man kann es in verschiedenen Bereichen sehen. Einerseits geht es bei uns konkret um das europäische Vorsorgeprinzip. Das bedeutet, wir wollen im Bereich der Chemieindustrie sicherstellen, dass wir vorsorgen müssen, gucken müssen, ist es krebserregend oder nicht. Und das gilt in den USA nicht so sehr. Dort muss erstmal bewiesen werden, dass etwas gefährlich ist, dass das grüne Monster krebserregend ist. Und dort sehen wir halt die Gefahr, dass dieses Prinzip, dieses Vorsorgeprinzip in Europa nicht mehr vorherrschen wird unter TTIP. Und deshalb sehen wir dieses gefährliche grüne Monster, was auf Europa zukommt.
Du hast gerade jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was TTIP ist. Viele haben davon gehört, wissen aber immer noch nicht genau oder haben sich noch nicht damit auseinandergesetzt, was genau das ist. Kannst du es noch mal kurz und knapp zusammenfassen? TTIP und CETA, was ist das?
TTIP und CETA sind jeweils Freihandelsabkommen, einmal zwischen der EU und den USA und andererseits zwischen Kanada und der Europäischen Union. Freihandelsabkommen gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Dort drin werden verschiedene Standards festgelegt, verschiedene Normen. Das bedeutet, beim Auto zum Beispiel gibt es in den USA einen eher orangenen Blinker, in Deutschland eher einen roten. Diese sollen halt angepasst werden, um dann den Freihandel zu erlauben, dass ein Unternehmen nicht für beide Länder neue Standards entwickeln muss, neue Sachen muss, Investitionen leisten müssen. Das ist das Grundprinzip, was dahinter steckt, dass man freihandeln kann, ohne jetzt nochmal auf Normen der anderen Nation gucken zu müssen. Problematisch wird es in der Hinsicht, wenn jetzt zum Beispiel die USA andere Sicherheitsstandards hat als die Europäer. Und dort beginnt dann der Diskussionspunkt, wo man sagt, wie weit will man denn gehen? Wie weit will man das denn vereinheitlichen? Und in vielerlei Hinsicht kann man sagen, ja, wir stehen zusammen, wir haben westliche Werte, das wollen wir vorantragen. Das wird immer wieder auch als Argument gegenüber China oder Russland angeführt, dass man sagt, wir müssen jetzt zusammenstehen. Aber wenn man ins Detail geht, merkt man doch, wie vorhin mit dem grünen Monster, dass das Vorsorgeprinzip etwas ist, wo die Europäische Union schon einen Schritt weitergegangen ist. Und das wollen wir als Attac oder als das Bündnis No TTIP beschützen und sagen, Leute in der EU-Kommission, setzt das durch. Und da ist zum Beispiel in den Leaks, die es vor kurzem gegeben hat, wo das Freihandelsabkommen, die ersten Papiere geleakt worden, kam raus, dass das doch nicht das Nummer-eins-Ding der Europäischen Kommission ist, die das für uns verhandelt.
Welche Auswirkungen sind es denn, die Aktivisten fürchten, die gegen das Bündnis sind?
Wir befürchten, dass die Standards in den Verhandlungen immer die schwächeren Standards genommen werden. Wenn man verhandelt, dann sagt man, okay, wir haben unsere hohen Standards, ihr habt eure hohen Standards. Wir nehmen das hin von euch, dafür nehmt ihr aber diese schwächere Regelung an. Zum Beispiel, dass man sagt, wir nehmen eure Gentechnik an, dafür habt ihr höhere Arbeitsstandards. Das sind Sachen, man kann nicht sagen, wie das ausgehen wird, nur wenn man Verhandlungen kennt, dann weiß man, dass man auch Sachen opfern muss. Und wie groß diese Opfer sein werden, weiß man noch nicht genau beim transatlantischen Freihandelsabkommen. Aber man sieht immer wieder, dass die Verhandler der EU-Kommission nicht das Gleiche wollen wie jetzt ein kleiner Ökobauer zum Beispiel, der schon in seinem Bereich viel weiter denkt. Und wir als EU insgesamt haben uns natürlich noch nicht darauf verständigt, das wollen wir insgesamt. Und da ist dann, wo dieses Demokratieaspekt ins Spiel kommt, wo gesagt wird, die EU-Kommission hat zwar den Auftrag vom EU-Parlament, aber nicht von den Bürgern insgesamt. Und wir sind doch schon viel weiter als die USA. Wir wollen nicht diesen Rückschritt wagen.
Wie weit sind denn die Verhandlungen im Moment?
Im Bereich CETA, in den Verhandlungen zwischen Kanada und der Europäischen Union, sind die Verhandlungen tatsächlich schon abgeschlossen worden 2014. Und es geht jetzt nur noch um das Unterschreiben und das Ratifizieren. Das bedeutet, das EU-Parlament muss noch zustimmen. Und jetzt kommt auch der große Diskussionsprozess bei CETA. Bei CETA handelt es sich laut Bundesregierung um ein gemischtes Abkommen. Das heißt nicht nur reines Handelsabkommen. Wenn es ein reines Handelsabkommen wäre, könnte die EU einfach entscheiden, wir machen das jetzt, weil die einzelnen Staaten der EU haben im Bereich Handel entschieden, dass das ein europäisches Projekt ist und die dürfen darüber entscheiden, ohne Zustimmung der Parlamente. Die EU-Kommission ist der Meinung, ja, reines Handelsabkommen. Die Bundesregierung sagt gemischtes Abkommen. Es betrifft auch andere Bereiche, zum Beispiel im Bereich des Investitionsschutzes, wo es ein Gericht geben soll, wo Unternehmen klagen können und sagen, sie sind unrecht behandelt worden. Dort sagt es, das betrifft halt mehr als nur Handel. Und wenn es nur mehr als nur Handel betrifft, müssen die einzelnen Parlamente in den Ländern noch abstimmen. Das gäbe dann der Bundesregierung die Möglichkeit, im Bundesparlament abstimmen zu lassen, ob Deutschland das denn haben möchte. Ja, wie gesagt, die EU-Kommission ist der Meinung, reines Handelsabkommen, das heißt, nur EU-Parlament darf abstimmen, das heißt, innerhalb des nächsten Jahres sollte dann die Abstimmung im EU-Parlament erfolgen und dann wäre es auch rechtskräftig. Gabriel hat jetzt gerade in den Nachrichten gesagt, dass das ein törichtes Vorgehen ist, weil ein sehr undemokratisches Gefühl dabei rumkommt und wir jetzt gerade in Europa dieses Gefühl haben, wir werden über den Tisch gezogen von EU-Parlamentariern oder von der EU-Kommission, was sehr schade ist. Und da sehe ich persönlich auch das Problem, dass CETA sehr schnell noch durchgebracht werden soll und nicht nochmal zurückgegangen ist, den Schritt und gesagt, oh, die Öffentlichkeit passt mal auf, jetzt beziehen wir die Öffentlichkeit mal mit ein, jetzt können wir nochmal 2-3 Jahre verhandeln. Diese Abkommen sind so groß und so ja weitreichend, dass man sagt, eigentlich könnten sie sich doch die Zeit jetzt noch nehmen. Jedoch seitdem die Öffentlichkeit durch das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA aufgewacht ist, sind erst 2-3 Jahre bei CETA vergangen und das ist bei solchen großen Abkommen nicht sehr viel Zeit.
Kann man denn da jetzt noch eingreifen irgendwie?
Eingreifen direkt als Bürger kann man immer, wenn man seinen EU-Abgeordneten anschreibt, mal informiert, was für eine Meinung vertritt der eigentlich. Es ist immer wieder der Fall, dass wir zwar demokratisch vertreten werden, aber eigentlich keine Ahnung haben, wer uns da vertritt. Man kann auf die Straße gehen, wie auch in der Demonstration am 17. September, die wir dann machen, um zu zeigen, wir haben unser Auge auf euch, wir sind hier, wir wollen unser Vorsorgeprinzip verteidigen und man kann sich informieren. Also selber die Meinung bilden, man kann auch sagen, wenn durch Freihandels die Unternehmen Deutschlands es schaffen, in den USA Gewinne zu machen, das ist gut, das finde ich gut, ja, dann hat man sich informiert, aber uninformiert zu sein, ist eine der gefährlichsten Sachen heutzutage, weil man dann sehr schnell auch von anderen sich ja vertreten lässt, die man vielleicht nicht so unterstützt hätte.
Lass uns mal über die Großdemo im September sprechen. Ihr habt da ja auch einiges geplant oder seid noch in dem Prozess?
Genau, wir sind in der Planung. Deshalb haben wir auch schon gesagt, wir wollen ein Vortreffen machen, wo wir die Leute informieren, wo wir über den aktuellen Stand nochmal aufklären, wo wir aber auch Gruppen zusammenkriegen von Leuten, die sagen, wir wollen eine coole Aktion machen. Wir wollen nicht nur wieder Leute aufrufen und sagen, hey, hier, kommt vorbei zur Demo. Das könnt ihr liebend gerne machen. Aber es ist umso schöner, wenn man eine coole Aktion dabei hat, wie mit dem grünen Monster auf dem Hump-Festival. Dort wollen wir Gruppen bilden, die dann gewisse Projekte schon ansetzen. Wir werden die verschiedenen Bündnispartner dabei haben, die auch Erfahrung haben mit Aktionen. Und dann kann man so ein schönes Projekt starten und dann am 17. September voll mit großen Transpi oder irgendwas anderes dastehen und seine Meinung kundtun. Pro oder gegen TTIP, CETA, lasse ich euch persönlich die Entscheidung.
Wenn ihr euch für die NRW-Großdemo im September interessiert oder sogar dabei sein möchtet, dann könnt ihr am 13. Juni bei der Veranstaltung vorbeischauen. Da werden dann im Vorfeld Aktionen und die Teilnahme an der Großdemo geplant. Das war Sascha Strobel, Mitglied der Gruppe Attac Campus über TTIP und CETA. Das Gespräch hat meine Kollegin Pia Behme im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet.
Blickwechsel. Hör's mal anders.